Test 1, 2, läuft.
1, 2, 1, 2, okay. Ja, also ich stelle mich mal vor, ich bin DJ Friction vom Freundeskreis und hier ist...
Ich heiße Chauvi oder Jean-Christophe, Chauvi von Massive Töne.
Super.
Und wir sind hier als stellvertretend für all die anderen Mitglieder oder Jungs aus der Kolchose und Mädels.
Super, vielen Dank, dass wir mit euch sprechen dürfen. Und zwar haben wir eine Frage. Wir machen Projekte für junge Medienmacher. Und was würdet ihr Leuten raten, wenn sie ein Projekt umsetzen möchten, für das sie sehr viel Leidenschaft haben? Wie packt man das am besten an?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, das Wort hast du ja schon gesagt, sie haben Leidenschaft. Und wenn man Leidenschaft hat, dann funktioniert das ja eigentlich schon durch die Leidenschaft, finde ich zumindest. Also
ja, also wir haben auf jeden Fall unsere Leidenschaft oder unsere Liebe zu Hip-Hop oder zu den verschiedenen Ausdrucksformen von Hip-Hop zumindest mal erkannt, also gegenseitig erkannt. Ja, der kann gut tanzen, der kann gut rappen, der kann gut produzieren, der kann gut auflegen und der kann Beatboxen und der kann gut Graffiti malen, vereinfacht. Und haben da unsere Kräfte gebündelt und haben gesagt, ja gut, du alleine fällst nicht auf, aber wir zusammen können uns zusammentun und vielleicht ein Abendprogramm einer Veranstaltung gestalten, mal ganz konkret. Und können dann unter dem Titel Kolchose auftreten und dann der eine malt das Haus von außen an, der andere tritt drin auf der Bühne auf, macht 2 Songs, der andere macht 3 Songs, der andere hat nur 1 und danach legt der DJ auf und macht eine Party und alle tanzen. Also so mal ganz vereinfacht runtergebrochen funktioniert die oder hat die Kolchose funktioniert.
Also quasi sich bündeln, also Kreativität bündeln, sucht ihr Gleichgesinnte, Leute, die ja dasselbe Interesse vertreten, schließt sich mit denen zusammen, connecte, versucht andere Leute zu treffen, die ein ähnliches Interesse haben und connecte
aber
dich.
Ich frage mich gerade, warum wir die Frage beantworten. Gibt es nicht für alles YouTube-Tutorials?
Natürlich kann man sich YouTube-Tutorials anhören, aber das von den Profis zu hören, ist natürlich nochmal was anderes.
Also damals gab es keine YouTube-Tutorials. Wir mussten Learning by Doing machen, haben vieles ausprobiert, ohne Angst, was falsch zu machen, auch wenn wir natürlich vieles falsch gemacht haben. Aber haben auf jeden Fall viel gelernt und also zum Beispiel Veranstaltungen organisieren. Wir mussten ja dann zwangsläufig, weil es die Bühnen bzw. die Infrastruktur, um zu spielen, damals nicht gab, haben wir das mehr oder minder selbst organisiert. Oder unsere erste Tour durch Deutschland, die haben wir selber organisiert, weil es keine Agentur gab, die gesagt hat, oh, wir entdecken wir euch, ihr seid die Schönsten, die Besten oder sonst irgendwie die Coolsten.
Einfach selber nehmen
euch unter Vertrag. Das gab es nicht. Also haben wir selber eine Agentur gegründet, wir haben uns einfach einen Namen gegeben und bei den Veranstaltern bzw. bei den Hallen angerufen und gesagt, wir wollen da hinkommen. Und irgendwie haben wir das hinbekommen und haben dann da gespielt.
Und wie habt ihr keine Motivation oder Begeisterung nicht verloren?
Naja, durch Feedback vielleicht verliert man die Begeisterung nicht. Also untereinander spornt man sich an. Also das ist auch ein Vorteil, wenn man in der Gruppe arbeitet oder auch in der Band Musik macht. Das ist gut und schlecht. Gut, du kriegst Feedback, wenn es geil ist. Schlecht, du kriegst Feedback, wenn es schlecht ist. Ja, also dann gibt es auch Streit, weil der eine sagt, nee, der Rhyme ist voll geil. Und der andere sagt, nein, der Rhyme ist voll scheiße. Das Wort haben wir davor schon benutzt und das Wort sollen wir nicht 2-mal, 3-mal benutzen. Mhm. Das ist uncool. Und dann gibt es Streit und so. Aber da passiert was und da gibt es so einen Austausch. Und daraus kann man dann, glaube ich, ein Selbstbewusstsein ziehen, um dann damit auch aufzutreten und das rauszubringen. Und das macht dann Spaß, wenn man... Ich gehe mal davon aus, so sind wir davon ausgegangen, wenn meine Clique sagt, der Song ist geil, dann kann und ich finde die Jungs eh cool, dann wird das Publikum, vor dem wir auftreten, das bestimmt auch gut finden. So, mit dem Selbstverständnis sind wir da so ein bisschen rangegangen. Also vorher schon ein bisschen gefiltert. Wir sind jetzt nicht immer ins kalte Wasser gesprungen, sondern haben uns vorher so rückversichert und gegenseitig aufgebaut.
Aber es gab bestimmt auch Höhen und Tiefen, oder? Wie habt ihr die denn gemeistert? Sicher, ja.
Ich meine, gut, es hat sich natürlich dann auch relativ, naja, schnell ist vielleicht übertrieben, aber es hat sich halt ein Erfolg eingestellt irgendwann bei vielen dann. Also,
ja. Wobei der Erfolg, mit Höhen und Tiefen sozusagen, was bedeutet Tiefen?
Ja.
Also das war gar nicht der Ansatz, gleich super erfolgreich zu sein. in Form von ganz viel Geld verdienen oder vor Tausenden von Menschen zu spielen. Genau. Das war gar nicht der Ansporn. Wir wollten für uns selbst, vor uns selbst und vor unserer unmittelbaren Clique coole Sachen machen. Ich wollte die Props und den Respekt von meiner unmittelbaren Umgebung haben. So wie, als wir unsere erste Platte produziert haben, dann haben wir nie daran gedacht, dass das vielleicht, das ist ein viel zitiertes Beispiel, aber dass das meine Schwester oder meine Mutter gut finden könnte. Also Leute, die nicht in unserem unmittelbaren Hip-Hop-Kreis sind. Da, ja, das kam erst viel später, dass dann andere gesagt haben, hey, das ist ja cooler Sound, was ihr da macht. Ja, cool, weil damals war Hip-Hop so klein und so, beziehungsweise so eine verschworene Szene. Das war fast wie eine Sekte. Ja, und das war nicht so, dass jeder Sneakers anhatte und jeder Rap gehört hat und jeder auf dem Telefon mit Lautsprecher irgendwie den neuesten Song von Rin oder so gehört hat. Das war ja nicht so. Mhm. Das heißt, man hat es für die Gleichgesinnten gemacht. Und Erfolg sozusagen kam dann erst mit der Zeit, als auch die Szene gewachsen ist. Und dann gab es irgendwann Leute in meiner Schule oder danach, die gesagt haben, ey krass, Mutterstadt, ey, euer Song oder eure Platte, ey krass, Freundeskreis, habe ich da ein Video gesehen, Anna, wow, wie krass ist das denn, die sind im Fernsehen, fuck, die sind auf Viva, die sind auf MTV, shit, ihr auch, oh fuck, ey, seid ihr jetzt Millionäre? Ja, so kamen dann die Fragen, ja, da hätten damals schon Fuck You Goethe drehen können, ja. Die Millionäre, weil ihr seid im Video, ihr habt Autos und schöne Frauen und so, und dann so war das aber natürlich nicht, wir hatten halt ein Video draußen, aber das war, wie gesagt, nicht unser erster Ansporn. Es hat sich vielleicht heute bei manchen, ist der Ansporn vielleicht ein anderer. Und irgendwann gab es diesen echten Erfolg. Also wir konnten dann davon leben, haben Geld verdient, konnten touren. Und wenn man dann sozusagen Platten produziert hat, hat man sich schon erhofft, dass die auch irgendwie erfolgreich ist, dass man damit wieder auf Tour gehen kann und dass dann auch Leute kommen auf die Konzerte. Logisch. Ja. Aber das kam sozusagen erst mit der Zeit. Und weil wir davor schon so lange so viel gemacht haben, hat uns das nicht so aus der Bahn geworfen, wenn mal ein Konzert weniger voll war als das andere.
Und ich habe auch noch ein gutes Beispiel wegen zum Beispiel einem Misserfolg in dem Sinne, weil ja zum Beispiel unser erster großer Erfolg, Anna, von Freundeskreis, wurde ja schon 1996 das erste Mal released über ein damals Stuttgarter Label Intercord Records, die auch ein sehr großes Label waren. Die waren damals eigentlich eines der Major Labels in Deutschland. Und da haben wir zum Beispiel gemerkt, wie das ist bei so einem größeren Label, die halt viele andere große Bands zu der Zeit auch hatten, Depeche Mode oder auch aus dem Deutschrap-Bereich Fettes Brot zum Beispiel hatten die unter Vertrag. Und wir hatten nicht diesen Support bekommen bei dem Label, den man für sich selbst natürlich erhofft und erwartet. Und die Promotion war so gut wie nicht vorhanden. Es ist im Prinzip quasi mehr oder weniger gefloppt. Das ist zumindest nicht richtig wahrgenommen worden. In der Szene vielleicht, aber nicht im Mainstream angekommen oder überhaupt dann halt groß bekannt geworden. Und das war natürlich auch ein herber Rückschlag für uns, weil eigentlich alle in unserem Umfeld total an diese Nummer geglaubt haben und gesagt haben, hey, das wird ein Hit auch irgendwie. Und das ist, obwohl wir nie auch so darauf hin produziert haben, wir müssen einen Hit schreiben, sondern der Song ist entstanden und alle haben gesagt, boah, hey, also wenn die Nummer nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Ja, und dann hat sie eben nicht funktioniert, erstaunlicherweise für uns dann. Und dann war das natürlich ein herber Rückschlag. Aber ich glaube, das ist dieses Learning by Doing Ding eben, dass man halt, okay, was ist da jetzt schiefgelaufen? Ja, und dann wusste man halt, naja, das kommt vor allem von Seiten des Labels, dass es nicht richtig gepusht hat. Und dann wurde 4Music gegründet und die wollten uns unbedingt haben und auch aufgrund des Materials, was wir hatten. Dann wurde das auch schwer diskutiert, ob man diese Nummer nochmal rausbringen sollen, weil es ist ja eigentlich gefloppt quasi. Und
in jetzt anderer noch, Form habt ihr das dann nochmal
rausgebracht? Wir haben es nochmal neu aufgenommen und dann, Max war sich da überhaupt nicht sicher. Er dachte, wenn das jetzt aber nochmal floppt, dann ist die Karriere total am Arsch. Also dann brauchen wir gar nichts mehr irgendwie. Und Philipp und ich haben ihn zum Glück überstimmt. Und dann ging es durch die Decke. Und es war aber nicht irgendwie, man kann es nicht wirklich planen. Und
das ist vielleicht eine gute Erkenntnis. Es ist nicht alles planbar. Ja. Und wie gesagt, wenn man, um den Kreis zu schließen, um das erste Wort, das du in deiner Frage schon drin hattest, um auf die Leidenschaft zurückzukommen, wenn die immer da ist, ja, dann kann dich, dann kann dich eigentlich auch nichts umhauen.
Also quasi euer Tipp, einfach dranbleiben,
ja,
und
natürlich, man muss ja an das versuchen, glauben, was man macht, und dranbleiben. Und
Dinge aus Überzeugung machen, auf deinen Bauch, auf den Bauch hören, und nicht nur auf den Kopf.
Ja.
Wie kann man mit Kritik umgehen?
Ah, genau.
Genau, das ist auch eine interessante Frage.
Also wie konkret die Frage?
Wie mit
Kritik.
Also wenn jetzt quasi jemand ein Projekt irgendeine Art umsetzen möchte und dann kommt Kritik, wie kann man da am besten
umgehen? Und dann alle Menschen sagen, dass es scheiße ist und ja.
Naja, da muss man auch wissen, wofür man es macht. Ja. Wenn man etwas aus Überzeugung macht und es einem wirklich nur darum geht, dass
anerkannt zu
werden. Wenn es um Anerkennung geht, dann kann natürlich Kritik hart sein.
Ja.
Ja. Wenn man es für sich selbst macht und sagt, ich bin stolz auf mich selbst, ich habe da was Geiles irgendwie gemacht, ist mir scheißegal, was die Leute dazu sagen.
Dann perlt es auch an dir ab.
Dann perlt es an dir ab. Oder du kannst es sozusagen, kannst dir anhören und sagen, okay, ist deine Sicht der Dinge. Aus deiner Perspektive kann man das vielleicht so sehen. Ich sehe es aber aus meiner Perspektive anders und gut ist. Aber man kann Kritik durchaus, kann ja konstruktiv sein. Und Kritik kann ja auch gut gemeint sein.
Genau.
Kritik kann auf jeden Fall helfen. Also wir haben intern uns ohne Ende kritisiert. Ohne Ende. Ja, also in der Band, auch in der Kolchose, da fand man auch nicht immer gut, was die anderen da gemacht haben. Oh, ihr habt ein scheiß Video gemacht. Habe ich mit Max auch Diskussionen gehabt, weil Max gesagt hat, was habt ihr da für ein scheiß Video gemacht, massive Töne. Dann habe ich gesagt, so, ja, du hast recht, das ist wirklich nicht so gut, aber es gibt Gründe, warum es so geworden ist. Ich bin selber nicht glücklich damit, aber gut, dass du es sagst, das ist nicht schlimm. Also Kritik ist in der, wenn sie nicht böse gemeint ist, wenn sie nicht sozusagen aus Neid oder aus Hass oder Abneigung entsteht, wenn sie sozusagen, wie gesagt, ernsthaft
ist. Ernst zu nehmen ist auch die Kritik, weil du hast ja heute im Internet wenn du mal Kritiken sozusagen, wenn man das Kritik nennen kann,
unter
YouTube-Videos oder so dir anschaust, das ist einfach lächerlich, also das kann ich auch nicht ernst nehmen. Am Anfang
in den meisten Fällen.
Ja, in den meisten. Anfangs hat mich das auch gestört. Also, sag mal, und dann greift dich das an und dann habe ich irgendwann gedacht, ich lese den Quatsch überhaupt nicht mehr. Das ist überhaupt nicht relevant, weil wenn da irgendein verpickelter Teenager meint, er müsste da seine Hasstiraden loswerden.
Er hat halt zufällig dein YouTube-Video getroffen. Ja. Er hätte es aber auch anderen schreiben. Der schreibt wahrscheinlich 100 am Tag. Mhm. Weil das gibt ja Leute, das ist dann deren Form, sich auszudrücken. Ich muss ja sagen, dass viele Hasskommentare oder beziehungsweise Kritik in Anführungsstrichen unter YouTube-Videos unheimlich lustig sind. Das macht ja Spaß, das nur for fun zu lesen. Ja. Also manche Leute sind halt ja unheimlich kreativ und damit kann man auch einen Tag verbringen. Sollte man aber nicht sein Leben mitverbringen.
Okay,
so, dann vielen Dank.
Vielen Dank,
ja. Ja, super.